Im Gespräch mit Philipp Nawal über das Europäische Forum Alpbach und die großen Fragen der Zukunft.
Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen.
Mein heutiger Interviewgast ist Philipp Nawal, der Geschäftsführer des Europäischen Forum Alpbach. Beim Europäischen Forum Alpbach trifft sich jedes Jahr im August eine außergewöhnliche Mischung aus internationalen Spitzenpolitikern, angesehenen Wissenschaftlern und Topmanagern auf der einen Seite und vielen jungen Studenten auf der anderen Seite zum Austausch. Die Liste der Vortragenden seit der Gründung des Forums im Jahr 1945 umfasst Persönlichkeiten von Weltruhm, wie zum Beispiel die Physiker Werner Heisenberg oder Erwin Schrödinger, den Verhaltensforscher Konrad Lorenz, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon oder die Wirtschaftswissenschaftler Friedrich von Hayek, Jeffrey Sachs und Myron Scholes. Thematisch geht es beim Europäischen Forum Alpbach um die großen Zukunftsthemen. Das heurige Forum etwa, das erst kürzlich zu Ende gegangen ist, hatte die neue Aufklärung als Generalthema. Mehr als 5000 Teilnehmer aus über 100 Nationen haben das Forum genutzt, um über ein breites Themenspektrum interdisziplinär zu diskutieren, von der EU-Sicherheitspolitik bis zur Digitalisierung. Philipp Nawal habe ich in den Podcast eingeladen, weil es beim Lösen von Problemen ja nicht nur um die unmittelbaren und konkreten Probleme gehen kann und soll, sondern auch um die großen Zukunftsthemen. Hier mein Gespräch mit ihm. Hallo Philipp, ich freue mich sehr über unser heutiges Gespräch. Herzlich willkommen.
Ja, danke vielmals.
Philipp, stell dich doch bitte unseren Hörern kurz vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du geworden zu dem, was du bist?
Also ich werde mich kurz fassen, weil ich glaube, jede Lebensgeschichte kann man unendlich lange auch erzählen. Ich bin derzeit Geschäftsführer des Europäischen Forum Alpbach, habe diesen Job 2012, als das Forum auch einen neuen Vorstand unter Franz Fischler bekommen hat, übernommen. Bin eigentlich aufgewachsen in einem kleinen Bergdorf in den Salzburger Bergen im Tennengau. Mit 16 über ein Stipendium ins Ausland gegangen, habe dort meine Schule in Kanada abgeschlossen und über viele Umwege, Irrwege, aber alle mit einer Berechtigung, unter anderem in England und Südamerika studiert und im Kultur- und Sozialbereich gearbeitet, war also dann 10 Jahre weg. Über einige Jahre auch in der Entwicklungszusammenarbeit, also mit Hilfsprojekten konkret in Ostafrika, Mosambik gearbeitet. Und bin dann gebeten worden, das Forum Alpbach mit einem frischen Wind zu erneuern. Und das mache ich seit 5 Jahren, bin hier in Wien verantwortlich für ein Team von 15 Kolleginnen und Kollegen und vielen, vielen Ehrenamtlichen, die uns in ganz unterschiedlichen Funktionen beraten und begleiten, sei es in dem inhaltlichen Gestaltung des Forums, das jeden Sommer im Tiroler Bergdorf Alpbach stattfindet, oder sei es auch über die vielen Jugendnetzwerke, wo uns Alumni in ganz Europa, also ehemalige Alpbach-Stipendiaten, unterstützen, das Forum promoten, aber auch Stipendien aufstellen.
Mhm, danke. Heute soll es ja gehen um das Forum Alpbach, um das Europäische Forum Alpbach. Die Themen, die Problemstellungen, die dort jedes Jahr diskutiert werden, sind ja gewissermaßen, wie soll man sagen, Musterbeispiele für komplexe Probleme. Das heißt, eine Vielzahl von Einflussfaktoren und Wirkungsmechanismen, viele davon nicht transparent, dazu viele Menschen, die interagieren. Da ist eine hohe Komplexität die logische Folge. Was waren in diesem Jahr oder auch gerne in den Jahren davor die aus deiner Sicht spannendsten Fragestellungen, die dort behandelt wurden?
Vielleicht noch kurz vorweg, natürlich ist nicht alles, was wir dort debattieren, würde den Titel komplex oder ein komplexes Problem verdienen. Ich glaube sogar, dass wir in unserer Gesellschaft oft verleitet sind, das Label Komplexität zu viel anzuhängen. Aber dazu können wir vielleicht später nochmal kommen. Aber zu den Themen und Fragestellungen, die durchaus sozusagen, wie hier auf Englisch sagen würden, sozusagen wicked problems sind und Problemstellungen, die sich nicht mit herkömmlichen Methodiken angehen lassen, ist zum einen zwei Entwicklungen im Technologiesektor, die wir in der Art wie wir sie jetzt beobachten, noch schwer abschätzen können. Das ist zum einen die Entwicklung künstlicher Intelligenz, die rasante Fortschritte macht, und zum anderen rapide Entwicklung und Steigerung der Möglichkeiten in der Editierung der DNA, also eigentlich die sogenannte CRISPR-Methode. Das möchte ich vielleicht kontextualisieren. Das sind Technologien, die enorme Potenziale mit sich bringen und trotzdem in der Möglichkeit, sie zu beherrschen, viel, viel zugänglicher sind als Hochtechnologien, wie zum Beispiel die Nukleartechnologie, wo ich früher ganze Staaten oder staatliche Strukturen dafür brauchte. Also da ist zum Beispiel eine der Fragestellungen, die ich sehr spannend finde, wie nutzt man diese Technologien für den Menschen und wie schafft man trotzdem ein gesamtgesellschaftliches Verständnis für Risiken, wenn wir in einer globalen Welt leben, wo die Einschätzungen, aber auch ethische Standards ganz, ganz andere sind. Das ist wirklich eine extrem schwere Fragestellung. Eine andere, die mich beschäftigt, aber auch die viele Menschen beim Forum Alpbach heuer beschäftigt hat, ist die Frage, wie schaffen wir eine ganz andere Art von Wachstumsparadigma? Ich glaube, wir haben begriffen, oder zumindest einige Menschen haben begriffen, dass die Art, wie wir derzeit Wachstum in unserer Gesellschaft bewerten, komplett fehl am Platz ist und wir damit auch unsere sozusagen planetarischen Grenzen überschreiten, indem wir den Ressourcenkonsum ins Unermessliche treiben, der in keinster Weise nachhaltig ist. Also wir haben jetzt schon im August alle Ressourcen, die wir als Menschheit für den Planeten verbrauchen könnten, theoretisch verbraucht für dieses Jahr. Wir werden heuer im Herbst, wird eine Wissenschaftlergemeinde von Geologen offiziell feststellen, dass wir in ein neues Erdzeitalter eintreten, nämlich das Anthropozän, also als Menschen wirklich der bestimmendste Faktor auf diesem Planeten sind. Und wie gesagt, um's kurz zu halten, ich glaube, hier stellt sich für viele die Frage, wie schaffen wir eine ganz andere Wachstumsbild und Parameter, mit denen wir das wissen. Denn ich glaube, Menschen empfinden Entwicklung, Wachstum als etwas sehr Positives. Ihnen eine Reduktion oder ein Schrumpfen zu verkaufen, wird als gesellschaftliches Muster nicht funktionieren. Aber wie schafft man andere Bilder und andere Zukunftsbilder, die eben auf andere Faktoren der Entwicklung setzen? Und da gehört da zum Beispiel dazu, zu sagen, genauso wie ein Gehirn ja auch nicht besser wird, dass es sich je größer es wächst, sondern je besser die Neuronen vernetzt sind oder es verbessert sich an der Qualität des Lernens, kann auch eine Gesellschaft anders wachsen als durch das BIP oder durch Parameter, die reine Rohstoffkonsum oder Output oder Exporte betrifft. Wachsen im Sinne von wie viel Wissen und Lernen stattfindet, wachsen im Sinne von wie qualitätsvoll Familienleben, Berufsleben wahrgenommen wird. Und ich glaube, da braucht es ganz, ganz viel Diskussionen, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, aus diesen alten kulturellen Mustern auszubrechen. Das sind nur zwei von den Themen, die mich besonders interessieren und die ich als sagen auch sehr komplexe Fragestellungen, weil so viele Faktoren mitspielen, sehe. Mhm.
Du hast mit diesen Themen, glaube ich, einen Raum aufgemacht, wo man wahrscheinlich um jedes einzelne dieser Themen eine lange Podcast-Episode machen könnte. Bevor ich zu den Themen konkret nachhake, vielleicht zur Erklärung dieses Begriffs, der so gern missbräuchlich oder vielleicht auch nur missverständlich verwendet wird. Aus deiner Sicht, was macht denn ein Problem oder eine Fragestellung komplex?
Also ich glaube, der Vergleich kommt nicht von mir, aber ich benutze gern das Beispiel, das für mich ist der Unterschied zwischen, und wir haben ja diese Unterscheidung im Deutschen, kompliziert und komplex. So wie, wenn ich mir den Bauplan eines Airbus-Flugzeuges anschaue, der ist kompliziert. Wenn ich mit meinem Sohn Tristan eine Geburtstagsfeier mache und 5 Kinder oder 15 Kinder im Raum sind und ich beginne und schmeiße einen Ball hinein, dann wird's komplex. Es wird nicht mehr vorhersehbar, was in den nächsten Stunden bei diesem Kindergeburtstag passieren wird. Viele Faktoren spielen hinein. Das ist für mich grundsätzlich der Unterschied zwischen Kompliziertheit und Komplexität. Und ich glaube, da müssen wir auch Unterscheidungen treffen. Oft vermischen wir das auch im gesellschaftlichen Kontext. Überall, wo unterschiedlichste und oft schwer erfassbare Systemfaktoren zusammenspielen und unvorhersehbar, unvorhersagbar aufeinander wirken, treffen wir auf Komplexität.
Mhm.
Super Bild, gefällt mir ganz ausgezeichnet. Hab selber kleine Kinder, da bleibt das Bild ganz besonders gut hängen. Kommen wir zurück zu den Themen, die du genannt hast. Künstliche Intelligenz, AI, ein Thema, das die meisten wahrscheinlich vor allem aus Science-Fiction-Filmen kennen. Du hast die ethische Komponente angesprochen. Welche realen Gefahren sieht man an der Stelle? Gibt es die oder sind es eingebildete Gefahren, die wir einfach ja vielleicht durch die Science-Fiction-Filme, iRobot sage ich nur als Beispiel, transportiert bekommen haben? Gibt es da Gefahren? Wo sind da die ethischen Fragestellungen, die drücken?
Grundsätzlich, ich glaube, wir brauchen einmal mit jeder Technologieentwicklung eine ausgewogene Debatte über Möglichkeiten und Gefahren. Denn eines ist klar, wir werden in diesem sehr globalisierten Zeitalter, wo eben Technologieentwicklung sich sehr stark in die Breite entwickelt hat und demokratisiert hat, würde ich eben sagen, können wir uns sonst so nicht hinterm Berg verstecken. Die Entwicklungen werden stattfinden. Die Frage ist, wollen wir und vor allem wollen wir hier in Europa sie gestalten oder wollen wir sie nicht mitgestalten? Und Europa kann ja, glaube ich, eine Tradition, eine Wertediskussion einbringen, die vielleicht manchen anderen Kulturen in der Tiefe fehlt oder die sie gerne leichter ignorieren. Was die konkreten Gefahren und aber auch Potenziale von AI betrifft, ist grundsätzlich, glaube ich, gibt es die strukturellen Herausforderungen, die sich mit Automatisierung und selbstlernenden Maschinen bringen. Denn die Roboter haben heutzutage die Maschinenhallen verlassen. Also das, was in den 70er Jahren die Automatisierung der Produktion war, ist jetzt und das sehr rapide die Möglichkeit, dass hochkompliziertere Arbeitsvorgänge im sozusagen akademischen Bereich, also ausgebildeten Bereich, durch selbstlernende Systeme ersetzt werden. Das muss an sich keine Gefahr darstellen für die Gesellschaft, nur wenn es wirklich zu massiven Arbeitsplatzverlusten zum Beispiel kommt, dann muss ich andere Arbeitsmodelle schaffen, andere Modelle, wie ich Wertschöpfung teils auch besteuere. Und es gibt aber auch Aspekte von AI und künstlicher Intelligenz, die vor allem was im Einsatz für Waffentechnologien im Kontext von Cybersecurity betrifft, wo man sehr wohl auch vorsichtig sein muss. Das ist sozusagen keine Verselbstständigung von Systemen gibt, die man in der, die sich dann sozusagen selbst replizieren und selbst weiterentwickeln. Und da kommen wir schon relativ nah dran mit manchen Entwicklungen. Ich glaube, die große Herausforderung ist dennoch, dass wir sagen, wie nutzen wir eigentlich die Chancen von noch zunehmender Automatisierung und der Möglichkeit auch eigentlich einer Befreiung des Menschen von vielen, vielen Tätigkeiten. Und was bieten wir als Alternative an? Ja? Und das, da glaube ich, fehlen uns teilweise auch die Modelle und die Offenheit, Arbeit, was wir als Arbeit definieren in der Gesellschaft, ganz neu zu denken. Das kommt ja auch heraus. Uns fehlt auch teilweise die Zeit und die Muße, uns mit den längerfristigen Entwicklungen in Ruhe zu beschäftigen. Das sieht man an dieser Debatte zur Maschinensteuer, wo uns einfach eine Debattenkultur und Auseinandersetzungskultur in Österreich fehlt, aber auch in anderen europäischen Ländern, uns mit diesen Themen zu beschäftigen, damit wir mal die Begrifflichkeiten haben, um darüber zu reden, worum geht's denn hier eigentlich. Ja? Mhm. Also wir haben noch immer Instrumentarien und Begrifflichkeiten des 20. Jahrhunderts, um Probleme des 21. Jahrhunderts anzugehen.
Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, dann schließt sich damit ja auch ein bisschen der Kreis zum Thema Wachstumsparadigma im Sinn von, wenn ich kein Wachstum habe, muss ich über die Umverteilung der Arbeit oder über die ja, Zuteilung der Arbeit reden und wenn Maschinen, lernende Maschinen immer mehr Arbeit übernehmen, dann muss ich das in ähnlichem Ausmaß, nur aus einem anderen Grund. Aus Sicht der Experten, die auch in Alpbach diskutieren, hat man eine Idee, welche Arbeitsleistungen kurz-, mittel-, langfristig durch künstliche Intelligenz substituiert werden können, hat man schon ein bisschen Gefühl, wo, ja, wie soll man sagen, das Alleinstellungsmerkmal des Menschen liegt.
Also ich glaube, zum einen, was die Substitution betrifft, gehen die Theorien weit auseinander. Manche sind da sehr, sehen das relativ gelassen, aber ich glaube, die am meisten zitierte Studie ist, das ist eine oft zitierte eben Oxford-Studie, die davon ausgeht, dass bis zu 50% der White-Collar-Jobs sozusagen wegfallen könnten von Diagnosen, also im ärztlichen, medizinischen Bereich, Diagnostikern, weil selbstlernende Maschinen teilweise in der Krebsdiagnose bessere Leistungen haben. Callcenter ist auf jeden Fall ein Job, der absolute Automatisierung unter Anführungszeichen zum Opfer fallen wird. Aber die Frage ist, eher gehen wir mutig in das hinein und überlegen wir uns eher, welches Modell wir eben brauchen oder Lebensmodelle und auch Steuermodelle, wenn Maschinen immer mehr unsere Jobs übernehmen. Kreativität ist eine der Dinge, die wahrscheinlich Maschinen noch wenn überhaupt, sehr, sehr lange brauchen werden, um sozusagen menschliche Kreativität zu substituieren oder nachzuahmen. Und da sehe ich auch eine Chance. Und ich glaube schon, dass wir in den nächsten Jahren weiterhin Debatten haben werden zum Grundeinkommen, wie auch immer es ausgestaltet wird, zur Besteuerung von sozusagen Produktivitätsbesteuerung von Plattformen und selbstlernenden Systemen, die natürlich extreme Effizienz steigern. Bringen, aber eben nicht unbedingt Wachstum im Sinne von Löhnen oder mehr, zwar extrem viel Produktivität bringen, aber nicht unbedingt mehr Wohlstand für eine breite Arbeitnehmerschicht. Also ich glaube, da wird's weiterhin Diskussionen dazu geben, aber ich glaube, dass die Rückbesinnung auf das, was das Leben lebenswert macht, jetzt erst beginnen kann und das auch als Chance wahrgenommen werden kann. Menschen können sich mehr um die Dinge kümmern, die für unsere Gesellschaft umso wichtiger werden, die Erziehung unserer Kinder, das Kümmern um die ältere Generation, das Weiterentwickeln und Lernen der eigenen und Weiterentwickeln der eigenen Fähigkeiten. Alles das sind Dinge, die in einer gestressten sozusagen 38 Stunden Fabriksjobs, die es eben immer weniger geben wird, nicht möglich sind, aber die möglich werden können, wenn wir es geschickt anstellen. Aber da braucht man einen Diskurs auch der Möglichkeiten und nicht nur der Gefahren in Europa.
Das schließt ein bisschen den Kreis zum Thema oder zum Stichwort ausgewogene Debatten über Technologien und Gefahren. Meine persönliche Wahrnehmung ist, die finden momentan nicht in aller Ausgewogenheit statt und das kann man an ärztlichen Themen festmachen. In Wien streiken gerade Ärzte. Man kann es an der Diskussion rund um CETA und TTIP festmachen. Und da sind wir noch gar nicht in der technologischen Sphäre. Was wäre denn deine Erwartung an eine solche ausgewogene Debattenkultur?
Naja, wir haben natürlich im Moment die Herausforderung, dass einige massive gesellschaftliche Veränderungen zeitgleich passieren. Wir haben schon einige angesprochen, aber natürlich auch, dass sich durch die Digitalisierung die Medienlandschaft massiv gewandelt hat und ich keine Monopolstellungen der Anbieter mehr habe, die sozusagen als Filterfunktionen arbeiten, sondern eigentlich jeder Medienkonsument auch gleichzeitig Anbieter sein kann und der auch in eine viel größere Vormachtstellung kommt. Walter Benjamin, der Philosoph, hat einmal gesagt, in den 30er Jahren, wenn sich das Medium ändert, ändert sich die Gesellschaft. Das war nicht nur bei der Erfindung des Buchdruckes so, sondern das ist definitiv jetzt so. Und wir sind gerade mittendrin im Wirbelsturm. Und insofern werden wir da, glaube ich, noch einige Zeit ausharren müssen und uns in einem absoluten Wettbewerb zwischen Fakten, evidenzbasierter Debattenkultur und sozusagen postfaktischer oder postfaktischem Wissen bewegen und hier wirklich auch Konflikte austragen müssen. Also das wird nicht so schnell weggehen. Ich glaube nur, und da sehe ich vor allem Bildungs- und Lerninstitutionen, wie wir es in einem erweiterten Sinne auch beim Forum Alpbach sind gefordert, Menschen früh genug immer wieder zum kritischen Denken und Hinterfragen, also Werkzeuge des Einordnens und Einschätzens von Informationen, woher sie kommt, wie sie entstanden ist, mitzugeben. Diese Fähigkeiten selber zu filtern, Ursprüngen von Ideen und Wissen und Erkenntnissen auf den Grund zu gehen. Das werden die Fähigkeiten sein, die wir im 21. Jahrhundert brauchen. Es macht vielleicht auch einen spannenden Sprung zu kreativen Fähigkeiten. Ich brauche fast ein intuitives Gespür mit einigen Handwerkszeug, um aus der Fülle von Informationen sozusagen das, was Wahrheit und Realität am ehesten entspricht, zu filtern. Weil wir grundsätzlich uns als Menschen, glaube ich, sehr schwer tun, das so ganz natürlich herauszunehmen und oft natürlich auch einfache Wahrheiten uns viel angenehmer erscheinen. Ja. Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir auch im Bildungssystem massiv umbauen müssen und vorbereiten.
Könnte man sagen, wir haben diese Filterfunktion bisher durch die Medien gehabt, im Sinn von, wir hatten früher teilweise staatlich gelenkte, teilweise anders monopolisierte Medien in Form von Zeitungen, in Form von Fernsehen, in Form von Radio. Das haben wir heute nicht mehr. Wir bekommen es auch nicht mehr. Die Entscheider auf den unterschiedlichen Ebenen gewöhnen sich langsam an das Faktum. Und diese Filterfunktion, nachdem es die quasi nicht mehr am oberen Ende gibt, müssen wir es am unteren Ende irgendwo herstellen, nämlich bei den Medienkonsumenten, die auch immer mehr Produzenten werden. Das heißt, wir müssen mit Bildung abbilden, was bisher in den Medien gesteuert wurde.
Ja, das kann man nicht nur im Bereich der Medien sehen, sondern im allgemeinen Kontext von wo Wissen produziert und wo Wahrheit sozusagen übersetzt wird oder definiert wird. Diese alten Hierarchieformen brechen gerade zusammen. Deswegen haben wir auch eine Art von Elitendiskussion und teilweise auch selbstverschuldet. Immer wieder hat man aufgrund von Interessen und oft sehr auch wirklich rein ökonomischen Interessen auf Wissenschaft eingewirkt, Wissenschaft manipuliert. Hier sind Zweifel auch in der Bevölkerung, die zum Großteil auch begründet waren, entstanden. Und ich glaube, die Chance ist entweder, also die Szenarien bewegen sich, und ich glaube, wir reden wirklich von Szenarien. Es ist nichts irgendwie in Stein gemeißelt, wie sich Dinge entwickeln müssen und können. Entweder wir bleiben wirklich noch über Zeiten in dieser postfaktischen Welt und vor allem autoritäre Regime, siehe Russland, tun sich sehr leicht, Verwirrung für sich zu nutzen, wo dann sozusagen ein autoritärer Monolith das Einzige ist, was Sicherheit gibt in einer Zeit konkurrierender Wahrheiten und Lügen. Oder aber wir nutzen das als Chance, wirklich den Menschen aus alten hierarchischen Strukturen zu befreien, aber ihm gleichzeitig auch Werkzeuge in die Hand zu geben, selber selbstentscheidender in seiner Umgebung mitzugestalten, Dinge zu hinterfragen. Und in manchen Organisationen geschieht das auch, wo man die Chancen und auch die Wünsche der und Erwartungen der Mitarbeiter ganz, ganz anders einbaut, was Eigenverantwortung betrifft, was die Möglichkeit des Gestaltens betrifft. Also da kommen auch Möglichkeiten auf uns zu. Und Technologie unterstützt beide Richtungen. Technologie unterstützt natürlich auch bottom-up hierarchiefreiere Kollaborationsformen. Und wenn ich mir anschaue, was alles an Ressourcen plötzlich genutzt werden kann durch Technologie, siehe als ganz banales Modell, es scheint uns heute schon normal zu sein, Carsharing-Plattformen oder Seiten wie Wikipedia. Ich glaube, wir sind noch lange nicht, haben diese Möglichkeiten, ressourceneffizienter bottom-up uns zu vernetzen, ausgenutzt. Ja? Mhm.
Wenn ich jetzt zurückkomme zum Europäischen Forum Alpbach, dort geht es ja regelmäßig um schwierige, manchmal komplexe Zukunftsfragen. Aus deiner Erfahrung und Einschätzung, auch mit den Experten, die sich dort einfinden, wie geht man denn an solche, ich nenne es mal bewusst nicht komplexe, sondern wie geht man an solche schwierigen Fragestellungen heran? Wie kann man sowas lösen, beantworten und Antworten darauf finden?
Also ich würde aber sagen, die Frage ist sehr oft, muss ich sie theoretisch lösen? Also muss ich sozusagen so tun, als würde ich eine theoretische Antwort auf etwas geben? Oder bin ich wirklich in der Situation, ich stehe jetzt vor dem Problem, muss es lösen und erzähle vielleicht danach oder im Prozess des Lösens, ja, davon. Ja. Also auch wir haben genug Leute, die viele wunderbare Theoriekonstrukte bauen und dann auch hervorragende Vorträge machen und für eine intellektuelle Auseinandersetzung spannende Inspiration bieten, aber die nicht wirklich Handwerkszeuge für das konkrete Lösen eines Problems bieten. Ja. Ja. Also ich glaube, da würde ich unterscheiden. Und andere, und ich glaube, das wird umso wichtiger, die wirklich in einer realen Situation mit etwas konfrontiert waren oder sind und es gelöst haben oder es gerade lösen. Ich gebe nur ein pragmatisches Beispiel. Wir haben im Bereich der Integration von Flüchtlingen massive Herausforderungen und unser Ansatz als Forum Alpbach war und auch unser gesellschaftlicher Beitrag war, keine großen Theorieveranstaltungen zu, wie kann Integration gelingen, wie machen wir das in Österreich abzuhalten, sondern zu sagen, wo ist ein Interventionspunkt, wo wir konkret Verbesserungen schaffen können. Da haben wir Bürgermeister im ganzen Land identifiziert und auf diese Identifikation von sozusagen Leuten, die einen Handlungsspielraum haben, eben Bürgermeistern, haben wir gesagt, nein, anstatt denen irgendwie nur Wissen zu vermitteln, bringen wir sie doch zusammen mit Problemlösern aus ihrer eigenen Community, also mit Bürgermeistern, die seit vielen, vielen Jahren erfolgreich Flüchtlinge integriert haben. Und schaffen wir doch eine Lernsituation zwischen diesen beiden, also zwischen den Pionieren und Vordenkern, die eben im realen Leben ein Problem gelöst haben und jenen, die es erst lösen wollen. Und das hat sich als extrem effektiv und inspirierend für beide Seiten herausgestellt. Und ich glaube, das sind dieses Peer-to-Peer-Learning, das Lernen von Kollegen, das Lernen von den Vorreitern, ist für Gesellschaften, wo eben Landkarten nicht gezeichnet sind, wo theoretische Modelle, die man früher als sozusagen Orientierung hernehmen konnte, nicht mehr greifen. Für diese Zeiten ist das oft eine viel bessere Methode zur Veränderung zu kommen. Und wir versuchen jedes Jahr immer wieder in manchen Themenbereichen wirklich eben Vorreiter einzuladen, die oft gar nicht einmal so, wie soll ich sagen, so effizient sind im Theoretisieren. Aber im Erzählen ihrer Geschichte steckt viel, viel mehr Wissen drinnen, als man glaubt. Und diese Menschen, glaube ich, kann man in den Vordergrund stellen, wenn es darum geht, neue Bilder, Zukunftsbilder zu zeichnen. Ja.
Mhm. Ist das der Weg, den du siehst für die Herausforderungen der Zukunft im Sinn von, ich nehme jetzt einen Begriff aus dem Design Thinking, Prototyping, im Sinn von mal kurz drüber nachdenken, was funktionieren könnte, es ausprobieren und die Wirklichkeit entscheiden lassen, ob die Lösung eine akzeptable ist.
Das zum einen, zum anderen eben Menschen, die wirklich in diesem Prozess gerade stecken, über das reflektieren zu lassen, was ihnen was weiterbringt, weil oft die Selbstreflexion vor einer Gruppe von Leuten, der eben wiederum auch zum erzählten Widerspiegeln auch für den eigenen Prozess spannend sein kann, aber auch andere inspiriert, selber ins Handeln und Tun zu kommen. Und vor allem wichtig ist, und das, glaube ich, ist die große Herausforderung für Organisationen und Strukturen, in dieser überwältigenden und man kann es jetzt Komplexität, aber auch eben herausfordernden Vernetzung von Dingen und schwierigen Herausforderungen noch Handlungsspielräume zu definieren. Und da kann ich entweder eben auf Menschen zurückgreifen, die sie für sich in ihrem Umfeld identifiziert haben, oder aber auch Räume aufwachen, wo ich einmal sozusagen alles, was ich an vorgefassten Meinungen über die Realität mitnehme, zurücklasse und in einem Art Tabula Rasa-Prozess mir anschaue, was wäre denn, wenn ich einmal ganz frei und unbedarft in meiner Organisation, in meiner Struktur an Dinge herangehe. Und ich glaube, diese Möglichkeitsräume zu schaffen, das ist nicht nur Aufgabe von uns in Alpbach, sondern das ist für jede lernende und sich entwickelnde Organisation immer wieder zentral und muss kontinuierlich geübt und weiterentwickelt werden. Ja? Und diese Möglichkeitsräume schaffen wir jetzt mit unseren Bürgermeistern, wir arbeiten aber auch mit jüngeren Politikern aller Parteien zusammen in einem eigenen Format. Wir arbeiten mit jungen Führungskräften, die wir mit Vordenkern und Managementphilosophen wie Charles Handy zusammenbringen. Aber es geht immer darum, dass sie eben für eine Zeit lang ihre vorgefassten, tradierten Meinungen und ihr Silo-Denken zurücklassen und sagen, das Was wäre, wenn sich zutrauen. Und dann kann ich erst beginnen zu sagen, ja, aber da habe ich ja eine Möglichkeit, mich zu verändern. Wir stecken sozusagen in diesem Dilemma, dass Angst oder Verunsicherung Handlungsunfähigkeit schafft. Und aus dem muss man sich befreien. Ja? Und ich glaube, das ist zum einen unsere Aufgabe, das ist aber auch, glaube ich, die Aufgabe von Führungspersönlichkeiten in allen Organisationen, dass sie ihre Mitarbeiter, ihre Kollegenschaft dazu befähigen. Ja?
Ich denke da an ein bisschen an Dave Snowden, der mit seinem Modell ja darstellt, Knabben, wie häufig es passiert, dass man glaubt, man ist noch in einem einfachen Kontext und kann alles handeln und alles managen und in einer Art Übersprungshandlung hüpfe ich dann ins Chaos und merke es gar nicht richtig, weil ich die Sensoren dafür gar nicht aufgemacht habe. Geht es allgemein aus deiner Sicht darum, Politikern, Managern aufzuzeigen, dass sie aus ihrer Effizienzfalle rauskommen, um wieder mal ein bisschen in Richtung des großen Ganzen, in Richtung Effektivität zu denken?
Ich würde eine andere Falle definieren, unter der sie leiden. Sie leiden unter einer Überheblichkeitsfalle und Allmachtsfantasien. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in unserem falschen Elitendenken über Jahre in unserem Schulsystem, in unserer Management-Ausbildung produziert hat. Dass es irgendwelche Leute gibt, die aufgrund einer ganz tollen Ausbildung oder am Karriereweg irgendetwas um vieles besser wissen. Und deswegen sie in eine Position gebracht haben, wo sie plötzlich Antworten und Modelle präsentieren müssen, die dann ausexerziert werden müssen. Das zum einen schafft es einen Druck auf Menschen, der sinnlos ist und sie auch in einer Position bringt, die sich gar nicht gut anfühlt. Mhm. Und zum anderen funktioniert es nicht mehr. Also was wir in Wirklichkeit brauchen und fördern müssen, ist Fähigkeiten in Führungskräften, ein Sensorium wieder zu entwickeln, das wir seit Urzeiten besitzen und das sich zurückgebildet hat, nämlich das Zuhören. Ja. Und in einer Zeit, die natürlich unter einer Kakophonie von Stimmen und an Sprachgewirr leidet, ist das umso schwieriger. Wo schaffe ich Räume für Stille und das Zuhören, mir selber zuzuhören, meiner Community zuzuhören und den großen sozusagen Pulsieren der Zeit auch zuzuhören. Wo gehen die großen Trends hin? Ich glaube, das ist eine der großen Fragen. Und in diesem Prozess des Zuhörens eben auch Methoden dann anzuwenden. Wie bringe ich Leute dazu, ihr Wissen einzubringen, qualitätsvoll einzubringen und wie schaffe ich hier sozusagen ein Ownership? Auch das sind Dinge, die ich in der traditionellen Management-Ausbildung nicht lerne. Also um ganz offen zu sein, wenn ich jetzt anschaue, was mein Job mit Stakeholder-Kommunikation des Forum Alpbach betrifft, das sind Dinge gefragt, die du in keiner Management-Ausbildung kriegst. Also ich habe ja von Bürgermeistern bis UN-Generalsekretär alles in meiner Bandbreite mit Leuten, mit denen ich zu tun habe, oder am Alpbacher Hotelier genauso wie am Nobelpreisträger. Was da gefragt sind Skills, über Framing eine gute und produktive Gesprächsatmosphäre herzustellen, relativ effizient in Meetings Leute dazu zu bringen, eben wie gesagt zusammen ihr Wissen einzubringen und dann trotzdem irgendwie den Sack zuzumachen, auch mit größeren Gruppen Prozesse aufzusetzen, wie man zu neuen Lösungen kommt. Und ich glaube, diese Art von Fähigkeiten, da kann uns zum Teil Design Thinking helfen, da kann uns der systemische, oder sage ich mal, wir arbeiten viel mit der Art of Hosting Methodologie, das sind alles Methodenwerkzeuge, die ich eigentlich in die Ausbildung von Führungskräften reinnehmen muss, um sie tauglich zu machen für das Navigieren in Unsicherheit und vor allem das Navigieren mit ganz, ganz unterschiedlichen Stakeholder-Ansätzen. Und ich meine, das weiß man eh schon, dass Management vorrangig Kommunikation ist, aber es ist in diesem Zeitalter noch viel, viel mehr Kommunikation, als es je war.
Philipp, ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörer sich jetzt wirklich für das europäische Forum Alpbach interessieren. Es vielleicht bisher noch nicht so präsent hatten. Wenn Sie sich informieren wollen, wo und wie können Sie sich informieren? Wenn Sie vielleicht einmal teilnehmen möchten, können Sie das und wie können Sie das? Wann findet das Europäische Forum Alpbach das nächste Mal statt? Und auch, was sind die Themenschwerpunkte? Das waren jetzt ein paar Fragen gleich.
Also vielleicht dabei, wie kann ich mich informieren? Wir haben, und wir haben es ja hier im Interview auch mit einer audioaffinen Zuhörerschaft zu tun. Wir haben uns auch vor einigen Jahren entschieden, unser Wissen vor allem über eine Audiothek zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass alle Vorträge oder großen Plenarvorträge und Diskussionen der Alpacher Veranstaltungen des Sommers ab November über unsere Audiothek zur Verfügung stehen. Also eigentlich über unsere Website und dann über die Veranstaltung abrufbar sind, ebenso die des letzten Jahres. Und das wird auch aktiv genutzt. Das ist die eine Möglichkeit. Zum anderen haben wir auch aus dem Forum heraus eine sehr spannende Magazinpublikation, die junge Journalisten im Rahmen unserer Alpacher Medienakademie gestaltet hat. Auch die ist zum freien Download auf der Website www.alpbach.org zur Verfügung. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer auf die rege Teilnahme von spannenden Menschen, die mit ihren Ideen nach Alpbach kommen, und zwar nächstes Jahr vom 16. August bis 2. September im 2017, wo wir das Jahresthema Konflikt und Kooperation bearbeiten. Wir bearbeiten das zum einen in einer wissenschaftlichen Seminarwoche, die über 6 Tage dauert und unterschiedlichste Disziplinen hier von Top-Wissenschaftlern, Fragen von interdisziplinären Wissenschaftsfragen bearbeiten, von Literatur, Kultur bis hin zu den Naturwissenschaften. Diese Seminarwoche wird auch sehr stark besucht von Stipendiaten, die sich für das Forum und bei unserer Stiftung bewerben. Wir haben 700 junge Leute jedes Jahr in Alpbach. Und die andere Möglichkeit besteht dann, je nach Interessensbereich, an einem oder mehreren der Alpacher Symposien, die einen Themenfokus haben, teilzunehmen, die Alpacher Gesundheitsgespräche, sich mit der Zukunft des Gesundheitswesens beschäftigen, Technologiegespräche, die Wirtschaftsgespräche oder Finanzmarktgespräche. Und da bietet sich, glaube ich, für jedes Interessensfeld ein spannendes Umfeld. Und jeder ist da eingeladen, sich für die ab März für die Veranstaltungen zu registrieren. Und anzumelden.
Ich glaube, wir haben einige Leute ein bisschen angespitzt, um da ein bisschen tiefer einzutauchen. Philipp, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Hat mir großen Spaß gemacht.
Danke mir auch. Danke.
Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback@abenteuer-problemlösen.com. Oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham.